oder schlecht auch schon wieder relativ ist. Zum Beispiel für die einen wäre es gut, wenn das Werbeverbot für Abtreibungen endlich aufgehoben würde. Das wäre eine positive Entwicklung der Werte. Für andere wäre das ein Werteverfall, ein Schritt weiterhin in eine negative Richtung, dahingehend, dass Abtreibungen dann eben noch mehr Normalität werden. Ob ein Wert jetzt gut oder schlecht ist, das hängt immer von der Betrachtungsweise aus, von der Perspektive, von dem Standpunkt aus, von dem ich diesen Wert betrachte. Und das möchte ich heute mit euch tun. Ich möchte mit euch über einen radikalen Wertewandel bei Paulus nachdenken. Paulus hatte, nachdem er Christ geworden ist, nachdem er Christus begegnet ist, alle Werte, die ihm bisher wertvoll und wichtig waren, ganz neu bewertet. Er musste sein ganzes Wertesystem neu ordnen durch diese Begegnung mit Christus. Und dabei kam er zu einem schockierenden Ergebnis. Alles, was ihm bisher wertvoll war, wurde wertlos. Es wurde nicht nur wertlos, es wurde sogar schädlich, schreibt er. Sogar sein moralisch einwandfreies Leben, seine Frömmigkeit sah er plötzlich als schädlich an. Und das ist spannend. Wie kann das sein, dass ein tadelloser Lebensstil auf einmal schädlich ist? Und darüber möchte ich mit euch in dieser Predigt nachdenken und dann auch von Paulus zu uns kommen und fragen, wie vermeintlich gute Werte, die wir vertreten und leben, wie auch diese schädlich sein könnten für uns. Für unsere Christusbeziehung, darum geht's. Ich lese einen Abschnitt dazu aus dem Brief an die Philipper, Kapitel 3, steht hier zum Beispiel drauf. Paulus warnt in diesem Abschnitt seine jüdischen Gegner, die sich als das wahre Volk Gottes ansahen. Wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Beschneidung und weil sie auch das Gesetz des Alten Testamentes eingehalten haben. Und jetzt verlangen diese Juden, die Christen, müssen genauso sich an diese Vorschriften halten. Paulus dagegen behauptet, dass er und die Christen das wahre Gottesvolk sind. Und dann wird er sehr persönlich, wie er zu dieser Sicht gekommen ist. Ich lese Philipper 3, 4 bis 14 und ich beginne schon mit Vers 3 zum besseren Verständnis. Da schreibt er, wir sind stolz, dass wir zu Christus Jesus gehören. Irdische Vorzüge spielen für uns dabei keine Rolle. Obwohl ich selbst mich durchaus auf solche irdischen Vorzüge berufen könnte. Wenn sich also irgendjemand auf seine irdischen Vorzüge berufen will, ich hätte jedenfalls noch viel mehr Grund dazu. Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und stamme von Hebräern ab. In Bezug auf das Gesetz war ich ein Pharisäer. Über meinen Einsatz lässt sich sagen, ich verfolgte die Gemeinde. Und was meine Treue gegenüber dem Gesetz betrifft, daran gab es nichts auszusetzen. Aber alles, was mir damals zum Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil. Und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich. Ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überragende Größe der Erkenntnis von Christus Jesus, meinem Herrn. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben. Bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tod zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon ergriffen habe, dass ich es schon geschafft habe. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Als Paulus damals noch als Saulus von Tarsus nach Damaskus zog, um dort Christen gefangen zu nehmen, hatte er ein umwerfendes Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes. Kurz vor Damaskus umstrahlte ihn ein helles Licht. Er stürzte zu Boden, hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, Warum verfolgst du mich? Und er fragte, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese umwerfende Begegnung hat sein Leben radikal verändert. Er wurde von Jesus ergriffen, wie es hier schreibt. Jesus hat ihn regelrecht ergriffen und Jesus ließ ihn nicht mehr los. So schreibt es in diesem Abschnitt. Ich bin von Jesus Christus ergriffen, Vers 12. Und diese umwerfende Begegnung führte dazu, dass er seine bisherigen Werte völlig neu definieren musste. Und Paulus war überhaupt nicht bescheiden. Er konnte wirklich exzellente Vorzüge aufweisen. Er gehörte zum Volk Israel, dem auserwählten Volk Gottes. Er wurde am achten Tag beschnitten, so wie es das Gesetz vorschreibt. Das heißt, er ist als Jude geboren und nicht nachträglich zum Judentum übergetreten. Das gab es ja auch, dass man sich dann erst später hat beschneiden lassen. Er wurde als Jude geboren. Er konnte sogar seine Abstammung bis auf den Stamm Benjamin zurückverfolgen und nachweisen, einem der 12 Söhne Jakobs. Paulus bezeichnete sich als Hebräer. Hebräer nannte man Juden, die in der Diaspora, also außerhalb Israels, treu den jüdischen Sitten nach gelebt haben. Das heißt, Paulus wurde in Tarsus geboren, das war nicht in Israel. Und viele Juden, die außerhalb Israels lebten, passten sich so ihrer Umwelt an, dem Lebensstil. Seine Eltern und er aber nicht. Heute würde man sagen, die haben sich nicht integriert. Und das waren eben Hebräer, weil sie weiterhin Hebräisch oder Aramäisch sprachen und sich weiterhin an diese alten jüdischen Sitten hielten. Sie lebten also ihr Judentum komplett hundertprozentig in dieser anderen Umgebung. Und das waren Vorzüge, die Paulus von Geburt an hatte und die ihm anerzogen wurden. Und dann traf er selbst im Erwachsenenalter die Entscheidung, sich dieser radikalen Gruppe der Pharisäer anzuschließen. Pharisäer, das ist für uns immer was Negatives. Wir meinen, sagen immer gleich Pharisäer, das sind so Heuchler. Aber man muss zunächst einmal neutral feststellen, das waren Menschen, die aus ehrlichem Herzen aufrichtig Gott gefallen wollten und sich streng und peinlichst genau an das Gesetz des Alten Testamentes hielten, um Gott zu gefallen. Und Paulus war einer von ihnen. Und er schreibt, ohne zu übertreiben, was meine Treue zum Gesetz betrifft, daran gab es nichts auszusetzen. Das muss man erstmal so auf sich wirken lassen. Nehmen wir das wirklich mal ganz wörtlich und glauben nicht, dass Paulus hier irgendwie übertreibt oder lügt. Dass er das wirklich so meint, ganz ehrlich, er sagt, im Blick auf das Gesetz gab es bei mir nichts auszusetzen. Das heißt, Paulus lebte moralisch, ethisch auf höchstem Niveau, wo wir wahrscheinlich meilenweit entfernt sind. Er hat nicht behauptet, dass er sündlos war. Aber ich glaube, er war nahe dran, wenn er sagt, im Blick auf das Gesetz gab es an mir nichts auszusetzen. Wer kann das von sich behaupten? Paulus konnte es. Er war sich sicher, dass Gott mit seiner Frömmigkeit absolut zufrieden und einverstanden ist. Und er meinte sogar, Gott etwas Gutes zu tun noch für Gott, indem er diese Sekte der Christen auslöscht und verfolgt. Und auch dann wurde er von Jesus ergriffen. Er begegnete Jesus und Jesus hat ihn gepackt und ließ ihn nicht mehr los. Er war so fasziniert von Jesus, weil er erkannt hat, wer Jesus wirklich ist. Und das löste bei ihm diesen radikalen Wertewandel aus. Aus der Beziehung zu Jesus musste er sein Wertesystem neu bewerten. Und er schreibt, alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil. Und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich. Ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steckt die überragende Größe der Erkenntnis von Christus Jesus, meinem Herrn. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Paulus provoziert hier richtig, das muss man schon sagen. Und er will die Philipper wirklich schockieren mit diesen Aussagen. Und wir sollten auch diese radikalen, schockierenden Aussagen einmal so auf uns wirken lassen, damit wir in der Tiefe verstehen, was meint er eigentlich so. Dieser Begriff Vorteil und Nachteil kommt aus der Geschäftswelt. Manche übersetzen auch Gewinn und Verlust, so kann man das auch übersetzen. Stellt euch also einen Aktionär vor, er hat eine Menge vorzüglicher Aktien, beste Papiere mit enormen Werten. Und über Nacht stürzt dieser Kurs ins Bodenlose. In der Bankenkrise 2008 konnte man das erleben. Auf diese Weise sind Aktienwerte in Milliardenhöhe verbrannt und plötzlich wertlos geworden. Und so war das im Prinzip bei Paulus, wobei es er nicht als Verlust gesehen hat. Er sagt, oh, jetzt ist das alles weg. Alles wertlos. Seine Abstammung, seine Gesetzestreue, sein tadelloser Lebenswandel, alles plötzlich wertlos, nichts mehr wert. Jetzt könnte man einwenden, Moment, Paulus, ein tadelloser Lebensstil ist doch im Prinzip gut. Da kann man doch nichts einwenden, das ist doch ein Wert. Es ist doch gut, wenn man sich an die Gebote hält. Und Paulus sagt, nein, das ist Dreck. Nichts als Dreck, ausnahmslos, ausnahmslos. Lassen wir uns auch mal von Paulus provozieren und lesen, was er wirklich hier damit meint und sagen will. Er sagt, meine ganze Frömmigkeit ist wertlos. Meine Gesetzestreue ist wertlos. Dass ich die Gebote halte, wertlos. Hat keinen Wert, hat keinen Nutzen. Im Gegenteil, Paulus legt noch eins oben drauf und sagt, es ist Dreck, Kot. So steht es wörtlich im Griechischen. Und heute würde er vermutlich dieses Wort mit SCH sagen. Und dieses Wort Nachteil bedeutet ein Wort mit SCH, nämlich auch Schaden. Das ist auch eine Bedeutung. Er sagt, das ist nicht nur Nachteil, sondern es ist Schaden, es ist schädlich. Das heißt, seine jüdische Abstammung, seine Tradition, seine gesetzestreue Frömmigkeit ist schädlich. Das ist ja noch schlimmer als Dreck, weil er sagt, das schadet. Das bedeutet, diese Frömmigkeit, von der wir sagen würden, na, es ist doch gut, wenn man die Gebote hält. Das kann doch nichts schaden, wenn man sich an die Gebote hält, wenn man nach den Geboten lebt. Diese Frömmigkeit, sagt Paulus, ist Schaden. Sie bewirkt Schaden, sie bewirkt Nachteil für mich. Im Sinne von, sie hat eine schädliche Wirkung. Und Paulus meint hier nicht nur seine jüdische Abstammung, seine Frömmigkeit, sondern alles, was ihm bisher als Vorteil erschien. Und damit verallgemeinert er und nimmt uns plötzlich mit hinein. Jetzt geht es nicht nur um den Paulus mit seiner Frömmigkeit, sondern er sagt alles. Auch unsere Werte, auch das, was uns wichtig ist. Wie ist das zu verstehen? Wie kann ein moralisch einwandfreier Lebensstil schädlich sein? Wie kann das nachteilig für mich sein, wenn ich mich bemühe, die Gebote zu halten? Es geht hier um eine Neubewertung von Verhalten. Und diese Neubewertung kommt aus der Erkenntnis Christi. Vers 8 und 9. Ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil, wegen oder durch die überragende Größe der Erkenntnis von Jesus Christus. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Das Einzige, was zählt, ist, Christus gewinnen und zu ihm gehören. Darauf kommt es an. Nicht auf dem Lebensstil, sondern, dass mein Leben Jesus gehört. Nicht auf die Einhaltung der Gebote, sondern, dass mein Leben Jesus gehört. Es geht um Beziehung. Und da gibt es Verhalten und Ansichten, die dieser Beziehung schaden können. Darum geht's. Es geht um die Beziehung zu Christus. Zum Beispiel ein tadelloser Lebensstil, der an und für sich gut ist, ein guter Wert ist, kann dieser Christusbeziehung schaden. Wie kann das sein? Ein tadelloser Lebensstil kann bewirken, dass ich Jesus nicht mehr brauche. Dann ist Jesus nämlich nur dann nötig, wenn ich versagt habe. So nach dem Motto, 80% schaffe ich, das kriege ich hin. Soweit bin ich schon in meiner Nachfolge. Und für die 20%, wo ich versage, da brauche ich dann die Gnade. Jesus will aber nicht die 20% Ergänzung sein für meinen frommen Lebensstil. Er will nicht mein Ergänzer sein, sondern er will mein ganzes Leben sein. So sagt es Paulus am Anfang des Philipperbriefes. Er sagt, Christus ist mein Leben, Kapitel 1. Und er sagt nicht, Christus hilft mir im Leben. Christus hilft mir, ein besserer Jünger zu sein. Darum geht es ihm nicht, sondern Christus ist mein Leben. Jesus war nicht sein Helfer, sondern sein Leben. Man könnte es vielleicht vergleichen mit so einem Hybridfahrzeug. Hybrid heißt ja, da sind zwei Motoren drin, ein Elektromotor und ein Verbrennungsmotor. So, und dann läuft das Ding auf dem Elektromotor mit der Batterie und irgendwann ist die leer, dann springt der Benzinmotor an. Und genauso soll es nicht sein, dass Jesus quasi der Benzinmotor ist, der einspringt, wenn der Strom weg ist, wenn die Batterie leer ist. Paulus versteht sich nicht als Hybrid, sondern Christus ist mein Leben. Eben nicht zwei Motoren drin, nicht aus zwei Kräften, aus meiner Kraft und aus Christus Kraft. Und jeder Versuch, aus eigener Kraft zu leben, trennt von dieser Beziehung zu Jesus. So verstehe ich Paulus. Dass er sagt, wenn ich mit meiner eigenen Kraft lebe, brauche ich im Prinzip Jesus nicht mehr und bin getrennt von ihm. Ich will aber zu 100% aus Jesus leben. Aus seiner Kraft steht hier. Aus seiner Kraft will ich leben. Wenn ich aus eigener Kraft, wenn ich aus eigenem Willen die Gebote halten will, dann mache ich das ohne Jesus. Und dann bin ich auch unabhängig von Jesus, weil ich bekomme es alleine hin. Und das wiederum ist schädlich, sagt Paulus. Es geht um unsere Beziehung. Das Einzige, was zählt, sagt er, ist Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Und alles, was dieser Beziehung zu Christus schadet, ist schädlich. Und das kann sogar Frömmigkeit sein. Wenn ich meine, ich brauche Jesus und sein Erbarmen nicht, weil ich an dieser oder jener Stelle tadellos bin, da brauche ich ihn nicht, merke ich das alleine hin. Wenn ich meine, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon in Ordnung. Ich brauche nur noch mal gelegentlich die Gnade, wenn ich mal irgendwo versage. Die alles überragende Erkenntnis über Jesus führte bei Paulus zu diesem radikalen Denkwandel. Paulus hatte etwas sehr Großes erkannt. Er hatte erkannt, wer Christus ist und was er für ihn getan hat. Und diese Erkenntnis, Christuserkenntnis, hat alle Werte, alles, was ihm bisher wert und wichtig war, selbst seine Frömmigkeit zerstört. Paulus war überwältigt von dem, was Christus für ihn getan hat. Neulich im Urlaub saß ich in meiner Heimatgemeinde im Gottesdienst. Es war Lobpreiszeit und ich habe nicht mitgesungen, weil morgens früh meine Stimmbänder noch so verknittert sind, da geht das nicht so. Und überhaupt mit dem Singen habe ich es auch nicht so. So saß ich also da in dieser Lobpreiszeit und habe mir die Texte betrachtet und mich hineingedacht. Und dabei ist mir auf einmal bewusst geworden, was eigentlich Jesus für mich getan hat. Kennt ihr das, dass euch das irgendwie mal so überwältigend deutlich wird, was hier eigentlich passiert ist, was wir hier eigentlich besingen und anbeten? Der ewige Gott, der Schöpfer, der die ganze Welt gemacht hat und erschaffen hat, der ist Mensch geworden. Der ist am Kreuz qualvoll gestorben. Und dann sah ich ihn vor meinem inneren Auge, wie er da qualvoll am Kreuz hing und stöhnte vor Schmerzen. Und da wurde mir deutlich, das ist ja Gott. Und er ist hier runtergekommen an das Kreuz und hat das für mich getan. Für mich? Warum eigentlich? Der ewige Gott und Schöpfer stirbt qualvoll am Kreuz für mich? Was für ein Aufwand! Ging das nicht ein bisschen leichter? Warum musste das sein? Diese Dinge gingen mir da durch den Kopf. Was für eine Tat. Es ist unvorstellbar, was da geschehen ist. Gott stirbt qualvoll am Kreuz für meine Schuld. Das heißt, meine Schuld, die muss doch so groß sein, dass Gott auf die Erde kommen muss und dort sterben muss. Für mich. Das hat mich damals so beschäftigt. Und jetzt bringe ich das mit diesem Werdewandel in Verbindung. Jesus ist nicht qualvoll am Kreuz gestorben, weil ich 20% nicht hinbekomme. Er ist nicht für die 20% meines Versagens gestorben in meinem Leben. Er musste sterben, weil ich 100% getrennt bin von Gott, trotz meiner Bemühungen. Auch wenn ich 80% ordentlich gelebt habe, musste er sterben. Und bei Paulus waren sogar 99% ordentlich gelebt. Paulus hat erkannt, meine 99% Abstammung, Frömmigkeit, Gesetzestreue trennen mich trotzdem zu 100% von Gott. Aber das wird erst deutlich, wenn einem das bewusst wird, was da am Kreuz passiert ist. Dass Jesus diesen Tod sterben musste, weil wir verloren sind. Der Blick auf Jesus am Kreuz und unsere Verlorenheit muss all diese selbstgerechte Frömmigkeit zerschlagen. Und ich glaube, genau das will Paulus hier machen, dass er diese selbstgerechte Frömmigkeit, dieses eigenmächtige Versuchen radikal in den Dreck zieht. So macht er es. Er sagt, das ist alles Kot. Weil wir ohne Jesus sowas von verloren sind, das will er aufzeigen. Jesus musste für uns sterben, weil wir nicht im geringsten eine Chance haben, vor Gott zu bestehen. Und als er das erkannte, stand er vor einem religiösen Trümmerhaufen. So dass er sagte, ich brauche nur noch Jesus. Es gibt nur noch eins. Ich gelte nicht als gerecht, Vers 9, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Hier ist in einem Satz die Rechtfertigungstheologie zusammengefasst. Ich bin nicht gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Und das ist die Gerechtigkeit. Das ist das, was mich vor Gott in Ordnung bringt. Und je größer uns das wird, was Jesus für uns getan hat, desto lächerlicher und wertloser werden diese Werte, die uns sonst so wichtig sind. Dann sind sie sogar schädlich, weil sie unserer Beziehung zu Christus schaden. Weil wir nämlich dann auf uns schauen und weil wir ihn aus dem Blick verlieren. Und das kann, wie schon gesagt, moralisches Verhalten sein. Das kann auch unser Einsatz für Jesus sein und für die Gemeinde. Nämlich dann, wenn wir es für uns selbst machen oder zur Selbstbestätigung oder um andere zu beeindrucken. Wir haben ja ganz unterschiedliche Motive, machen wir uns nichts vor. Wir haben sehr viel unterschiedliche Motive und manche Motive sind uns gar nicht so richtig bewusst. Selbst wenn wir es tun, um Jesus beeindrucken zu wollen, das gibt's ja auch, dass man sagt, Jesus, ich will dir das zeigen, dass ich das für dich mache. Wenn es dazu führt, dass ich Jesus weniger brauche, dass ich deswegen weniger Gemeinschaft mit Jesus habe, dann ist es Schaden. Wenn ich es aus eigener Kraft mache, wenn ich es eigenmächtig mache, dieses Wort eigenmächtig verrät eigentlich schon sehr viel, dann bin ich nämlich mächtig und nicht mehr Christus. Und das wollen wir doch insgeheim, so ein bisschen mächtig wollen wir alle sein. Ne? Und selbst wenn wir für Jesus eigenmächtig etwas tun, dann zeigen wir auch noch so ein bisschen unsere Macht. Es ist Schaden. Das kann sogar für besondere Geisterfahrungen gelten, wenn sie dann nicht Jesus groß machen, sondern mich selbst, meine Erfahrungen, mein Erlebnis, dann sind sie wertlos. Sie können meinen geistlichen Stolz nähren. Wir merken also, selbst das Frömmste kann schädlich sein für uns, wenn es uns von Jesus wegzieht oder wenn es uns trennt von Jesus, wenn wir Jesus nicht brauchen. Die Erkenntnis von Jesus Christus ist der Schlüssel und die Mitte meines Christseins. Das ist die Mitte, von der aus alle Werte bewertet werden. Und wir immer wieder auch alle Werte bewerten müssen, von Christus her, von der Erkenntnis her. Und wenn wir ihn erkennen, werden sich die anderen Dinge nach und nach ordnen. Ich frage mich immer wieder, warum gibt es unter uns so viele lustlose, müde Christen? Ich oftmals eingeschlossen, ganz ehrlich. Warum ist uns vieles andere so wichtig? Warum hängt man sich oft so an Nebensächlichkeiten auf, an Kleinigkeiten und streitet sich über Kleinigkeiten? Es gibt Gemeinden, die werden fast tot reguliert oder sind schon fast tot und reguliert und verwaltet. Da gibt es für alles und jeden Fall irgendein Papier und eine Ordnung. Und die meinen das noch richtig gut und verwalten sich tot. Es gibt Gemeinden, die sind so bibeltreu und das meinen die auch gut. Aber da geht es dann nur noch um die Bibel und nicht mehr um Jesus. Und die Christen sind so kraftlos und so mutlos und so lustlos. Es gibt Christen, die engagieren sich an den Rand ihrer Kräfte und darüber hinaus. Aber dieser Dienst ist so kraftlos und so lustlos und so mühsam. Und ich glaube, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, das hat wesentlich mit der Erkenntnis Christus zu tun. Wenn andere Dinge nämlich, wenn all diese anderen Dinge, die ich eben genannt habe, wenn die wichtiger werden als Christus zu erkennen, dann werden diese Dinge wertlos und sogar schädlich. Denn Christus erkennen, das ist ja nicht nur ein erkenntnismäßiger Akt. Wir wissen ja, dieses Wort Erkenntnis in der Bibel meint ja viel mehr als nur mit dem Kopf Christus erkennen, ist ja okay, jetzt habe ich ihn erkannt, sondern erkennen meist Gemeinschaft, tiefste, enge Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir engste Gemeinschaft mit Christus haben, dass wir ganz eng an Jesus dran sind, dass wir vor Augen haben, wer das eigentlich ist und was der für uns getan hat. Und dass es darum geht, aus dieser, seiner Kraft zu leben. Vers 10. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erleben. Ich möchte, sagt Paulus, aus der Kraft von Christus leben und nichts aus eigener Kraft tun. Leben und arbeiten aus eigener Kraft, aus eigenem Können, aus eigenem Vermögen, das kann uns selbst bestätigen, das kann uns vor anderen gut dastehen lassen. Aber es ist wertlos in den Augen von Jesus, weil aus eigener Kraft geschehen. Und es ist kraftlos. Wir können aber wie Paulus aus seiner Kraft leben. Und damit ehren wir Jesus und darum geht's. Aber es hat einen Preis. Es hat den Preis, dass ich mich zurücknehme, dass ich loslasse, dass ich mich leiten lasse, dass nicht mehr ich mächtig, eigenmächtig entscheide, bestimme, sondern dass ich ihn mächtig sein lasse, dass ich auch mal was riskiere. Und das kann sogar ins Leiden führen, sagt Paulus, dass man in der Gemeinschaft mit Jesus ins Leiden hineingeht. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, sagt Paulus. Bis dahin, dass ich seinem Tod gleich werde, sogar für ihn sterben. Und das Ganze bleibt unvollkommen, bis zur Auferstehung hin. Und das macht wiederum die Perfektionisten so nervös. Weil die wollen alles hundertprozentig perfekt haben. Und das geht nicht. Und ich glaube, Paulus war von seinem tiefsten Wesen auch ein Perfektionist. Wenn du Pharisäer wirst, dann bist du Perfektionist. Und plötzlich sagt er, ich glaube nicht, dass ich schon ergriffen habe, dass ich schon komplett bin. Was für eine Veränderung. Plötzlich merkt er, ich kann nicht perfekt werden in diesem Leben. ich bin an Jesus dran. Und das ist dann dieses Thema, ne? Dranbleiben, ufern. Ich bleibe an Jesus dran, aber ich werde nie perfekt sein. Ich werde das nicht schaffen. Paulus lebt in dieser permanenten Abhängigkeit von Jesus. Und das Einzige, was für ihn zählte, war dranbleiben an Jesus und ihm folgen. Und darum geht es dann in den folgenden Versen. Und das war letzte Woche unser Thema hier beim Big Kids Day. Und dazu hat Patrick ja schon gesprochen. Von daher möchte ich nur noch diese letzten Verse 12 bis 14 lesen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Weil auch ich von Jesus Christus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich schon ergriffen habe. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. In diesem Sinne, move on.